ARD.
Es ist frostig geworden zwischen Union und SPD nach der geplatzten Richterwahl im Bundestag. Mehr dunkle Wolken als Sommersonne, muss man sagen. Aber wie geht es nun weiter während der Sommerpause und auch danach? Am Sonntag hat Friedrich Merz genau darüber Fragen im ARD-Sommerinterview beantwortet. Oder auch nicht beantwortet. Wir dekodieren für euch, was der Kanzler da gesagt hat und was er lieber nicht so sagen wollte.
Sie können es 4, 5 und 6 Mal versuchen. Ich werde hier keine weiteren Ankündigungen machen.
Der ihn da so genervt hat mit seinen Fragen, das war Hauptstadtstudioleiter Markus Preis. Markus, du hast das Sommerinterview geführt. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und du bist nicht alleine hier. Nein, unsere Korrespondentin Gabriele Dunkel, die Union zum einen genau kennt und auch dieses Interview vorbereitet hat, natürlich mit dabei war im Übertragungswagen ganz nah. Schön noch, dass du dabei bist.
Hallo.
Bevor jetzt die ganzen Spitzenpolitiker in der Sonne entspannen oder auch in den Bergen wandern gehen, jeder so wie er das möchte, kommen Sie zu uns in die Sommerinterviews immer sonntags und am Montag sprechen wir darüber. Mein Name ist Sally Kaya, ich vertrete hier Linda Zervakis und wir zeichnen diese Folge am frühen Montagnachmittag auf. Markus, du hast deutlich mehr Zeit als diese 30 Minuten Interview mit Friedrich Merz verbracht. Ich mache jetzt keine Analyse in Körpersprachen, aber ich muss dir sagen, als ich das gesehen habe, er wirkte ein bisschen irgendwas zwischen cool, ein bisschen zu cool, manchmal auch ablehnend. Aber hey, er ist ein Mensch, vielleicht hat er auch Druck. Wie hast du ihn so wahrgenommen da beim Interview?
Er wollte möglichst souverän rüberkommen, locker erscheinen. Message, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Es ist alles in Ordnung, alles halb so schlimm. Aber natürlich hat er das deswegen vor allen Dingen so stark gemacht, weil es doch ein richtiges Problem gibt. Nämlich, weil diese Regierungskoalition, weil diese beiden Fraktionen aus SPD und Union eben nicht in der Lage waren, das zu machen, was sie sich gegenseitig versprochen haben. Nämlich, 3 Richter ans Bundesverfassungsgericht zu wählen. Und jetzt kann man sagen, wählen interessieren den Richterwahlen, aber die Abgeordneten interessiert, dass sie bei Gesetzen wissen wollen, wenn sie auf der einen Seite bei Dingen zustimmen, die ihnen nicht passen, dann, dass die andere Seite dann auch steht und dass es eben nicht passiert.
Über eine Aussage musste ich fast ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen, und zwar Stichwort, das ist keine Liebesheirat.
Dies ist keine Liebesheirat, das ist eine Arbeitskoalition.
Als hätte man das nicht gemerkt, dass da nicht sehr viel Liebe miteinander drin steckt. Zuletzt bei der geplatzten Richterwahl für die neuen Richter am Bundesverfassungsgericht. Union und SPD sind sich ja nicht einig geworden. Er hat zwar gesagt, wir haben uns alle ein bisschen überfordert. Das war so ein kleines Eingeständnis. Er hat aber auch immer wieder betont, das ist undramatisch, das ist keine Krise, nichts, was uns umwirft. Und du warst ja auch zu Recht sehr hartnäckig bei dem Thema, weil am Ende hat er gesagt, beim nächsten Mal machen wir es besser. Wie denn?
Also ich glaube, er hat deutlich erkennen gegeben, indem er nichts gesagt hat, dass er dafür keinen Plan hat. Dass er in der Hand dieser Unionsfraktion ist, dass er nicht genau weiß, ob zum Beispiel ein nochmaliges Vorsprechen, ein Vorstellen der Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, dass das helfen würde. Und ich glaube, auch deswegen hat er das nicht unbedingt gefordert. Er hat ja gesagt, ich sag nicht, ob ich das haben will, weil er, glaube ich, sich auch sehr genau überlegt, was machen wir denn, wenn sie da war. Eigentlich einen guten Eindruck gemacht hat, aber dann doch nicht gewählt wird, sozusagen ihnen zu verstehen geben, ich verstehe euch und bitte, wir brauchen eine Lösung.
Gabriele, wir jetzt ja als Frauen miteinander diese Paarbeziehung, wie kann man die denn wieder retten? Was wäre denn da die richtige Paartherapie quasi, um da irgendwie wieder so ein bisschen Einigkeit mit reinzubringen?
Dazu muss man schon sagen, dass Sie das von Anfang an ja erwähnt haben, selbst weil, als Sie vorgestellt haben, dass Sie in die Koalitionsgespräche gehen, als die Koalition stand, haben Sie immer gesagt, es ist keine Liebesheirat. Also das hat Herr Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, damals schon gesagt. Also das ist von Anfang an, der Ton ist da gesetzt. Wir sind keine besten Freunde, wir sind auch gar kein Liebespaar. Wir müssen zusammenarbeiten, weil wir in der Verantwortung stehen für dieses Land. Und ich glaube, genau den Tonus müssen Sie jetzt weiterfahren, dass Sie sagen, wir müssen hier weiterkommen, wir müssen versuchen, zu Kompromissen zu kommen. Denn nichts anderes ist eine Koalition unter unterschiedlichen Partnern. Und das ist die Union und die SPD. Und Sie müssen da versuchen, Kompromisse einzugehen. Und darum geht es.
Dann hat ja Merz auch noch gesagt, sowohl in seiner Fraktion als auch in der SPD wisse man, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Wo ich mich frage, wissen die das wirklich?
Man kann Abgeordneten keine Befehle von oben geben. Das sind selbstbewusste, frei gewählte Abgeordnete. Und in solchen Fragen, wenn es um solche Personalfragen geht, geht es auch um Gewissensfragen.
Gabriele, das klingt ja jetzt so, als könnte wirklich jeder Abgeordnete immer so abstimmen, wie er gerade möchte und wie er lustig ist. Aber ganz so ist das doch auch nicht.
Natürlich ist es nicht so. Also sie sind natürlich frei gewählt und sie sind auch freie Menschen. Sie stehen da jetzt nicht unter einem Diktat vom Fraktionsvorsitzenden oder vom Parteivorsitzenden. Aber sicherlich gibt es einen Fraktionszwang. Also es gibt tatsächlich Absprachen innerhalb der Fraktion, so zuzustimmen. Das ist dann, natürlich spielen da Gewissensfragen eine große Rolle, dass wenn jemand etwas partout nicht möchte, dann hat er die Möglichkeit, sich zu enthalten. Aber trotzdem ist es an dem Fraktionsvorsitzenden sicher zu gehen, dass die Fraktion bestimmten Themen zustimmt. Also das war immer schon so und das sollte auch so sein, damit da nach außen hin ein einiges Bild dargestellt wird.
Also ich glaube, das war einfach, dass er das erwähnt hat, ja, ein Versuch zu punkten von Friedrich Merz. Erstmal gegenüber, sag ich mal, dem breiteren Publikum, was so ein Sommerinterview guckt. Also wer hat schon was dagegen, dass jemand seinen eigenen Kopf hat, seine eigene Meinung? Wer will schon irgendwelche Roboter haben, die ferngesteuert von Jens Spahn immer die Hand heben, wenn sie die Hand heben sollen? Also das ist nicht besonders sympathisch und umgekehrt ist es halt sympathisch, wenn man sagt, das sind frei denkende Abgeordnete. Der zweite Punkt, wen er da streicheln will, sind eben die Abgeordneten selber. Die braucht er. Er will, dass sie alle die Hand gleichzeitig heben für diese Frage. Und damit sie das vielleicht machen, sagt er, ihr seid so toll, ihr würdet eigentlich auch euren eigenen Kopf haben und könnt ihr auch, und das finde ich auch gut. Aber bei dieser Frage hebt dann bitte doch den Arm. Und das Dritte ist einfach, Gabriele hat es gerade schon angesprochen, wenn man in einer Regierung arbeitet, in einem Parlament arbeitet, ja, dann braucht man eine gewisse Stabilität, da muss man wissen, was am Ende rauskommt. Also das ist ja eben gerade nicht ein Parteitag, wo sich verschiedene Strömungen diskutieren und sagen, was ist denn hier eigentlich unsere Position, sondern da geht es sozusagen ans Gesetze machen und da muss man am Ende wissen, was rauskommt und nicht jedes Mal überlegt sich jeder wieder neu, ach, heute ist mein Gewissen doch ein bisschen anders. Also ich fand, das war einfach eine Ausrede in gewisser Weise, die nach außen funktioniert, weil jeder es gut findet, wenn jeder sein Gewissen hat. Und auch im Prinzip eine Streicheleinheit nach innen, um den eigenen Abgeordneten zu sagen, ihr seid ganz toll.
Was mir besonders Spaß macht, ist ja immer so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Thema Jens Spahn, darüber habt ihr ja auch gesprochen. Dein Eindruck, Markus, wie steht der denn wirklich zu ihm? Er hat ja gesagt, der Spahn sei eindeutig der Richtige. Hast du das Gefühl, es ist wirklich für ihn so eindeutig oder muss er das jetzt auch ein bisschen sagen?
Also er muss es natürlich sagen, wenn er sagt, das weiß ich auch nicht und das fand ich jetzt auch nicht so gut, wie Herr Spahn das gemacht hat. Und ob er diese Position noch weiter einnehmen kann, das müssen wir mal sehen. Ja, dann hat er da genau das, was er eben verhindern will mit dieser stoischen Haltung. Dann hat er einfach jetzt wochenlange Diskussionen über Jens Spahn, über eine Fraktion, die nicht funktioniert. Und er will ja signalisieren, das ist ganz toll gelaufen, wir haben schon viel erreicht. Kann ich ja auch aus seiner Position total nachvollziehen. Also deswegen hat er ein Interesse, Jens Spahn erstmal da aus dem Feuer zu nehmen, um die Debatte nicht zu haben. Zum anderen auch, solange Jens Spahn kritisiert wird, wird er nicht kritisiert. Er hat auch dafür geworben, dass diese Richter jetzt angenommen werden, dass sie ans Bundesverfassungsgericht geschickt werden. Und man kann schon, und das haben wir auch im Interview, die Frage stellen, warum denn das Wort des Kanzlers da überhaupt nichts gezählt hat. Also solange man sich noch über Jens Spahn aufregen kann, regt man sich vielleicht ein bisschen weniger über Friedrich Merz auf. Und wie sieht er das wirklich? Naja, wenn man jetzt seine Worte ganz konkret nimmt, dann steht der hundertprozentig dahinter. Ich glaube, er kennt ja diese Arbeit. Er war ja früher selber der Fraktionschef der Union. Er war der Vorgänger von Jens Spahn. Er weiß, ein Fraktionschef, der muss eigentlich die Abgeordneten kennen. Der muss permanent mit denen telefonieren. Der muss sagen, hey, hast du das auch gelesen? Stehst du da noch zu dieser Entscheidung? Bist du an Bord? Also einen Überblick haben. Und ich glaube schon, dass er das ein bisschen kritisch sieht. Vielleicht mit einem kleinen Bonus noch zu sagen, der macht das noch nicht so lange, der Spahn, das wird schon noch.
Aber es ist definitiv davon auszugehen, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Also das müssen wir uns schon klar machen, dass jetzt Friedrich Merz mit Jens Spahn darüber gesprochen hat.
Und Rückhalt von Fraktion und Partei, dass das vielleicht fehlen könnte, das hat er jetzt auch nicht so richtig als Problem so wahrgenommen oder jedenfalls nicht zugegeben in dem Interview.
Dass der Rückhalt fehlt?
Ja.
Nee, also das hat er zugegeben, glaube ich nicht. Er hat es ja dann so formuliert, wie du es gerade gesagt hast. Sie sind alles frei gewählte Abgeordnete, die nach ihrem Wissen und Gewissen entscheiden. Klar.
Er ist einfach eingemauert. Er kann nicht den Druck auf seine Abgeordneten erhöhen, weil er die braucht. Und wie er selber sagt, die sind selbstbewusst, sie haben ihren eigenen Kopf. Und wenn ich denen sage, ihr müsst jetzt, dann machen sie es vielleicht noch weniger. Das sagt uns sicher auch was über den Zustand dieser Fraktion. Also die Union war früher bekannt als der Kanzlerwahlverein. Was Helmut Kohl oder Angela Merkel brauchten, das hat die Fraktion geliefert. Und diesen Rückhalt, muss man einfach so sehen, hat er offenbar so klar nicht mehr. Und ich glaube, er hat erkannt, wenn ich Druck mache, dann passiert es noch weniger. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich von gestern sehr stark mitnehme. Da gibt es, will nicht sagen Risse, aber doch vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen, was eigentlich das Projekt dieser Regierung sein soll. Man hört viele Stimmen in der Union, die sagen, wir machen jetzt doch wieder die Politik, die im Prinzip letztlich auch eine Angela Merkel mit viel Verantwortung fürs Land und wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen, machen. Und dabei hatte doch gerade der neue Parteivorsitzende Friedrich Merz mehr CDU pur, mehr konservative Linie versprochen. Und jetzt ist er Kanzler, muss ja natürlich den Kompromiss mit den Sozialdemokraten suchen, aber ich bin CDU-Abgeordneter und ich habe meinen Wählern zu Hause was anderes versprochen.
Also es ist von Anfang an so gewesen, dass auf Parteitagen, wir gehen da jetzt mit, wir wählen jetzt den Merz als Kanzlerkandidat und wir wählen ihn als Parteivorstand, aber es ist nicht so, dass in der CDU-Fraktion oder in der CDU-Partei, dass man alle Jubelschreie losgelassen haben, ja, Friedrich Merz ist der beste Kanzlerkandidat, den wir haben werden können. Es war von Anfang an immer so, ja, passt schon, machen wir mit ihm, weil wir gerne regieren wollen würden. Und dieses Ziel, wieder zu regieren 2025, es war ja September angedacht, jetzt ist es weitaus früher gekommen, der war in der Partei schon sehr groß da. Aber es war noch nie der richtig große Rückhalt für Friedrich Merz da, würde ich behaupten.
Also bei vielen Punkten hat er sich wirklich ein bisschen schwammig ausgedrückt für mein Empfinden. Bei ein, zwei Sachen ist er dann aber doch auch ein bisschen konkreter geworden, vor allem im zweiten Teil des Interviews. Markus, du hast ihn ja auch nach dem Bürgergeld gefragt, nach einer möglichen Deckelung von Mietkosten für Bürgergeldempfänger. Und da hat er gesagt, ja, das ist denkbar.
Sie haben in den Großstädten heute teilweise bis zu 20 Euro pro Quadratmeter, die Sie vom Sozialamt oder von der Bundesagentur bekommen für Miete. Und wenn Sie das mal hochrechnen, das sind bei 100 Quadratmeter schon 2000 Euro im Monat. Das kann sich eine normale Arbeitnehmerfamilie nicht leisten.
Also das klingt wirklich für alle, die schon mal eine Wohnung gesucht haben und wissen, wie schwer es ist, Wohnung zu finden. Das klingt ja so, als würden die da zu zweit auf 100 Quadratmetern Luxus wohnen, diese Menschen. Aber Gabriele, so ist es ja einfach nicht in der Realität.
Also ich kann es jetzt im Einzelfall nicht nachprüfen, aber so ist es definitiv nicht. Es gibt, darauf hat uns auch Bärbel Baas hingewiesen, es gibt tatsächlich auch mafiöse Strukturen, was das angeht, dass bestimmte Schrottimmobilien aufgekauft werden von bestimmten Banden und da dann auf 100 Quadratmeter eben nicht zwei Leute, sondern 30 oder 35 leben und da das Geld dann abkassiert wird. Also so einfach ist das nicht. Man kann nicht sagen, dass da zwei Leute auf 100 Quadratmetern wohnen und auch jedes Geld vom Amt bezahlt wird. Man muss das genauer beobachten. Und man muss da genauer hinterher sein, wer da welche Immobilien wie kauft und wie die dann weitervermietet werden.
Also ich glaube, die Verwirrung da kommt einfach durch die Quadratmeter, also durch die Größe der Wohnung zustande. Der Preis ist, glaube ich, korrekt, je nach Lage, also zum Beispiel in Städten wie München. Die jeweils zuständigen Ämter müssen natürlich eine Wohnung für jemanden auch haben, der Bürgergeldempfänger ist. Und im Zweifel muss man dann vielleicht sogar mehr bezahlen, als normalen Mieten da sind, weil man ja jemanden unterbringen muss. Die Kritik ist eben sehr stark daran, dass da für teilweise eben gerade nicht Luxuswohnungen, sondern für sehr, sehr einfache Wohnungen, auch kleine, sehr hohe Quadratmeter Mietpreise gezahlt werden. Und das muss man auch nochmal klarstellen, weil das vielleicht auch in dieser Kommunikation ein bisschen anders rüberkommt. Davon profitiert nicht der Bürgergeldempfänger, sondern der Vermieter. Der nutzt quasi die Staatskasse in dem Fall, in dem, was Merz beschreibt, aus, kassiert da sehr viel. Der Bürgergeldempfänger hat davon in erster Linie nicht unbedingt was, weil die Miete geht ja nicht an ihn, sondern an den Vermieter.
Was mich so ein bisschen gewundert hat, ich dachte ehrlich gesagt, dass Merz dieses Interview vielleicht auch nutzt, um eine Nachricht zu platzieren oder um irgendwas Bestimmtes loszuwerden. Warum hat er das nicht gemacht?
Ja, ich würde erst mal sagen, weil er nichts hatte. Also dieser Druck, der wurde ja richtig aufgebaut, auch im Vorfeld. Gabriele und ich haben das den Tag über auch verfolgt. Nach diesem Freitag, der ja sozusagen als so eine Zäsur da wahrgenommen wurde, wo die Schlagzeilen waren, Kanzler in der Krise, gab es dann auch von einer Zeitung mit großen Buchstaben, er landet jetzt aus dem Sauerland kommen um 16 Uhr in Berlin, noch zwei Stunden bis zum großen ARD-TV-Interview und bis dahin muss er sich was überlegt haben, muss noch ein Kaninchen aus dem Hut zaubern oder auch zwei, um sozusagen die Katastrophe wieder vergessen zu machen. Und dann kommt Friedrich Merz und hat keine Kaninchen dabei. Also ich glaube, das war so diese Erwartung, er wird versuchen, davon ein bisschen abzulenken, er wird irgendwas anderes machen. Und ich muss sagen, ich war überrascht, dass er so wenig sagen konnte zum Thema Krankenversicherung. Das ist ja etwas, wo er gerade in dieser Woche auch eine große Ankündigung gemacht hat, nämlich, dass da große Sozialreformen kommen. Er hat auch gesagt, er wird sich nicht hinter Kommissionen verstecken, Aber dann hat er sich doch ein bisschen dahinter versteckt und hat gesagt, wir wissen das noch nicht und wir arbeiten daran. Das muss ich persönlich sagen, fand ich ein bisschen auf jeden Fall überraschend und sicher auch ein bisschen enttäuschend.
Ja, man fragt sich immer, fühlt er sich sehr sicher oder vielleicht dann doch unsicher, ne? Wenn man so mit nichts kommt. Wir werden das sehen in nächster Zeit. Gabriele, ich habe ja schon eingangs gesagt, du warst ganz nah dabei, nicht nur am Ort, wo das Sommerinterview stattgefunden hat, sondern auch davor in der Recherche. Wie haben denn die Zuschauer reagiert auf dieses Interview jetzt am Sonntag?
Also es kommen, das ist ganz normal, der Sache geschuldet, immer sehr viele Zuschriften, die natürlich auch vieles zu kritisieren haben. Lob kommt leider sehr selten, muss ich sagen. Es wäre auch mal schön, wenn die Zuschauer loben würden. Trotzdem, ja, viele haben geschrieben, dass der Teil mit der Richterwahl ihnen zu lange war, dass das über die Hälfte der Sendung eingenommen hätte, was jetzt so auch faktisch nicht stimmt. Das war ein langer Teil, aber es waren genau irgendwie 12,5 Minuten.
Aber wir würden selbstkritisch auch sagen, wir hätten ein klein bisschen eher abgeben
sollen. Absolut. Wir hätten eine Kurve früher schon abbiegen sollen, das ist ganz klar. Aber das ist das, was viele sagen. Viele schreiben dann, dass Merz nichts gesagt hat, dass Merz, man hätte noch intensiver nachfragen können. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich glaube, Markus hat da wirklich sehr intensiv nachgefragt und auch ist dran geblieben an einer Sache. Und das haben uns die 12 Minuten ja auch gezeigt, dass ein Politiker da nicht so einfach rauskommt und sagt, da ist alles super, wie Markus gerade sagte, gehen Sie weiter, da ist nichts passiert. Sondern dass wir dann nochmal nachfragen, das ist auch dieses Interview dafür da, dass man nochmal genau nachfragt und auch dranbleibt und auch vielleicht nochmal mehr dranbleibt.
Ich glaube, wir haben da einige Punkte auch nochmal, die jetzt unter dem Begriff Richterwahl sozusagen so wahrgenommen wurden. Aber da ging es auch noch um andere Dinge. Da ging es um die Frage, wie ist denn unsere Medienlandschaft drumherum und wie kam eigentlich 3 Tage vorher diese Stimmung auf, welche Rolle spielten da soziale Medien oder gewisse Influencer, die es da in dem Bereich auch gab. Wir haben darüber gesprochen, auch nochmal, wie im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit überhaupt zustande kommen soll. Da war ja auch wirklich sehr
selbstkritisch,
/ pessimistisch, also weil wir das auch nochmal gezeigt haben. Also das waren ja auch Teile, die da mit drin waren. Von daher teile ich das nicht so ganz, aber wie eben schon mal gesagt, wir hätten 2 Minuten vielleicht eher abbiegen können.
Das ist so. Und jeder bekommt eine Antwort, der uns schreibt.
Das ist eine erfrischend ehrliche Antwort. Vielen Dank dafür. Aber es ist genauso, wie du sagst, Gabriele, mit Lob wird irgendwie immer so ein bisschen gegeizt. Aber hey, dann können wir ja diese Stelle ja auch nutzen im Podcast, auch mal zu sagen, man kann auch mal was Schönes sagen, was einem gefallen hat. Ich danke euch, dass ihr beiden hier wart, dass ihr jetzt nochmal nach diesem anstrengenden Tag euch hier hingesetzt habt, nochmal mir geantwortet habt in aller Geduld. Vielen Dank.
Danke dir.
Sehr gern, danke.
Und das war der Berlin Code. Und denkt dran, jetzt immer montags wegen der Sommerinterviews. Nächsten Montag geht's dann weiter mit AfD-Chefin Alice Weidel. Den Berlin Code findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss haben wir wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um den Krieg im Nahen Osten. Lost in Nahost heißt er. Und bei dem Thema kann man einfach wahnsinnig schnell lost sein, bei so vielen Schauplätzen, bei so vielen Playern. Damit ihr den Überblick nicht verliert, hört doch gerne mal rein. In der aktuellen Folge geht es darum, wie die Chancen für eine Waffenruhe im Gazastreifen stehen. Den Podcast verlinken wir euch in den Shownotes.